Also ich habe schon vorhin gewarnt, es ist die Zeit, wo man doch gerne einschläft. Also wäre ich Zuhörer, würde ich ziemlich sicher, kennt ihr diese drei Phasen, nicht? Des Schlafens, das Nickerchen, Griechisch, Nystatso, dann Hypnos, der normale Schlaf und Koma, dann Tiefschlaf. Und mal schauen, wie weit wir da kommen. Also gerade weil wir das Johannesevangelium haben, bietet sich diese Thematik Zeichen, Wunder auch dann in besonderer Weise an. Liebe Freunde, es ist so, wir sitzen nicht über die, die darin verstrickt sind, zu Gericht. Sie meinen es oft von Herzen gut, der Eifer ist oft größer als bei manch einem von uns. Wir sollen auch nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen. In unseren Tagen mehr denn je. Es laufen so viele falsche Propheten herum. Und es ist so, als käme ich in eine Ecke Europas, wo die Hälfte oder noch mehr der Euroscheine gefälscht sind. Da muss ich mich dann genauer damit auseinandersetzen. Und die Endzeit ist ja die Verführung, ist ja die Fälschung, ist ja die Nachahmung. Der Herr spricht von großen Zeichenwundern. Ich habe hier da Stellungnahme zu Reinhard Bonnke, die Wunder des Reinhard Bonnke. Mich hat der Bibelbund darum gebeten. Und was da läuft, ist für mich zum Teil noch plump. Da kommt noch ganz anderes, wenn der Herr verzieht. Und da braucht es eben Gnade. Und jetzt haben wir diesen Namen auch so genannt. Und wir sagen nicht, dass er nicht unser Bruder ist. Der Herr kennt die Seinen. Das steht uns überhaupt nicht zu. Er kann auch sehr gut predigen. Kommen auch Leute durch seine klare Verkündigung manchmal zum Glauben. Aber das andere läuft auch mit. Und das halten die wenigsten eben für möglich. Aber wenn das stimmte, dass wenn ich Kind Gottes bin, dann sagen etliche, dann wird mich doch der Herr bewahren, dann kann ich doch nicht verführt werden. Ja, warum haben wir dann noch die Briefe? Dann hätte Paulus schreiben können, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, Herr Paulus. Amen. Aber ich denke, wenn wir uns die Briefe anschauen, welche Kämpfe er da hatte und die Galater und man merkt, es geht da wirklich ja bald um Verheißung oder Verhängnis. Ein Beispiel, das hat sogar Yonggi Cho erzählt, weil man präsentiert uns immer wieder die Wunderereignisse der Apostelgeschichte. Man zitiert Markus 16 und Gott ist doch derselbe, schreibt man dann darüber, Hebräer 13, 8. Markus 16, die Zeichen folgen uns, und da habt ihr vielleicht mitbekommen, wie viel Unheil da auch schon geschehen ist. Wieder kürzlich eine Meldung, ein Pfingstpastor in den Südstaaten hat sich die Klapperschlange reichen lassen, und was dann auf Twitter er dann noch gemailt hat, geschrieben hat, das war dann sozusagen der Nachruf, und dann starb er, und dann hat man ausgerechnet, es sind ungefähr schon 100, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Pastoren durch diese Stelle aus Markus 16, sie werden Schlangen aufheben, sind umgekommen. Und da beruft man sich auf diese Stelle und holt das aus dem Zusammenhang. Und das hat also Yonggi Cho erzählt, da waren Erweckungsversammlungen in Süden Koreas und da war Hochwasser, so ähnlich wie wir es jetzt hatten, im Elbe-Bereich und da war die Brücke weggerissen, da standen dann viele und man konnte in gar nicht allzu großer Entfernung das Zelt sehen, wo die sich versammelten und konnte nicht hinüber. Und dann haben auf einmal zwei Schwestern gesagt, ja, Gott ist doch derselbe, Petrus ging doch auf dem Wasser. Und dann haben die laut vorgelesen, Matthäus 14, und sind in Glauben ins Wasser gestiegen. Und ihre Leichen wurden dann einige Tage danach aus dem Gelben Meer gefischt. Und das ist tragisch. Also das erzähle ich nicht mit womöglich in einer Schadenfreude, im Gegenteil, also man könnte heulen, weil die könnten ihren Glauben nicht besser beweisen, als dadurch, dass sie bereit waren, diesen Schritt zu tun. Die haben uns oft an Glaubenseifer manches voraus und endet in der Katastrophe. Da könnte man also Beispiel über Beispiel zitieren. Ich habe hier das mir eigens ausgeschnitten, noch aus unserer Tageszeitung. Das war im Jahre 2008. Geistlicher ertrinkt im Fluss. Bei einem Versuch, wie Jesus über das Wasser zu gehen, ist im westafrikanischen Gabun ein junger Geistlicher tödlich verunglückt. Der Pfarrer einer Pfingstkirche sei beim Überqueren des Flusses Como also nicht Coma, Como, in der Hauptstadt Libreville ertrunken. Der aus Kamerun stammende Mann sei einer vermeintlichen Offenbarung gefolgt, wonach er das raue Gewässer unbeschadet durchschreiten könne. Ein Fotograf sowie einige Gläubige mussten zusehen, wie der Pfarrer in den Fluten versank. Die Geistlichen in den Pfingstkirchen versprechen den Gläubigen, dass ihr Glaube ihnen Erfolg im Beruf und in Liebesdingen sowie Gesundheit und Reichtum sichere. Einige Pfarrer versprechen sogar, dass sie Wunder vollbringen und Krankheiten wie AIDS heilen können. Also das war in unserer Tageszeitung und das macht natürlich keine gute Reklame für die Sache der Gläubigen, weil die differenzieren ja da nicht. Und warum funktioniert das nicht? Gott ist tatsächlich dasselbe, aber was läuft da schief? Und nochmals, man kann es nicht besser beweisen, als dadurch, dass man bereit ist, diesen Schritt zu tun. Ich lernte einen Mann kennen, der war 20 Jahre in der Pfingstbewegung, 10 Jahre Pastor einer Pfingstgemeinde, Helmut Helling. Er trat nach 20 Jahren vor die Gemeinde und sagte, liebe Geschwister, es ist alles falsch. Und dann sagte er, ich zitiere ihn wörtlich, wenn man nicht begreift, dass obwohl man Kind Gottes ist, gleichzeitig unter der Leitung eines fremden Geistes stehen kann, versteht man die ganze Pfingstbewegung nicht. Er sagte, ich war Kind Gottes, bevor ich Pfingstler war. Ich war Kind Gottes, als ich Pfingstler war. Ich war Kind Gottes, als ich nach 20 Jahren wieder wegging. Also es geht nicht darum, dass sie nicht unsere Geschwister sind. Es geht nicht darum, die zu richten. Und dann sagte er mir wörtlich, ich kannte viele, die an ihren Glauben gestorben sind. Und erzählte ein Beispiel von einer Frau, die kam durch die Pfingster zum Glauben und dann war sie erkrankt. Und dann kamen die und sagen, liebe Schwester, du weißt ja, Jesus, er trug unsere Krankheit und erster Petrusbrief, er lud auf sich unsere Krankheiten und du musst nur glauben. Und dann sagten ihr die Ärzte, also das ist keine schwierige Operation, aber wenn sie die nicht machen lassen, geht das letal aus. Nein, der Herr Jesus hat mich gesund gemacht. Und die ist mit einer Art Verwünschung auf den Lippen gestorben, hätte ich euch noch nie kennengelernt. Und dann sagte der Pfingstpastor, der ihm diese Geschichte erzählte, es klingt zwar hart, aber sie hat nicht richtig geglaubt. Und dann sagte Helmut Helling, und das klingt jetzt noch in meinem Ohr, steh auf und verlasse mein Haus. Wie hätte diese Frau ihren Glauben besser beweisen können, als dadurch, dass sie nicht bereit war, sich operieren zu lassen? Das heißt ja gehorchen. Einfach um Gott, aber Katastrophe. Und darüber breitet man den Mantel des Schweigens. Es war mal ein Buch sogar, das Jahrzehnte her, damals noch Schulte-Gerd-Verlag, wir ließen unseren Sohn sterben. Die Geschichte von einem gewissen John Wesley hieß der mit Vornamen, deswegen haben wir den Namen gemerkt. Und da kam so ein super Prediger und Heilungsevangelist. Und wenn du zuckerkrank bist, im Glauben musst du die Spritze wegwerfen, die Insulinspritze, und falls dann noch solche Symptome kommen, sind Anfechtungen des Teufels. Ja, und dann ließen die, dann starb das Kind. Und dann wurde der wegen Totschlags, wurden die Eltern von den Richter zitiert. Und dann fragt der Richter, warum haben sie ihr Kind sterben lassen? Er sagt, aus Liebe. Das hat den umgehauen, aber das stimmte. Die haben ihr Kind geliebt, wollten nur das Beste. Da könnte man doch weinen. Und da gibt es viel mehr, als man denkt. Es wird meistens unter den Teppich gekehrt. Die Welt zerpflückt es, aber bei uns herrscht inzwischen ja auch eine theologische, politische Korrektheit, dass man solche peinliche Dinge nicht groß erwähnt, wodurch Leute noch gewarnt werden könnten. Also, warum funktioniert das nicht? Und da wollen wir uns das Johannesevangelium anschauen. Das gilt ja für einige als das schönste Buch der Weltliteratur, geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes. Und das hat ja so viele Facetten, dieses unwahrscheinlich reiche Evangelium. Ich möchte dazu morgen ja auch einiges sagen. Und die Hauptaufgabe, es schildert Jesus als Gott. Das wisst ihr nicht. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Weise harmonisiert, aufgelöst, das ist göttlich, das kann man nicht erfinden. Aber mit einem Grund, und da habe ich die Grundgedanken von einem brillanten Bibellehrer mitbekommen, diesen Dr. John Whitcomb, ist, das Johannesevangelium ist unter anderem deswegen geschrieben worden, um aufzuzeigen, wie das Wort das Zeichen übernimmt. Es gibt kein Buch der Bibel, das das Wort Semaion Zeichen so oft enthält wie Johannes. Und jetzt schauen wir uns mal an, Kapitel 2, da lesen wir, ihr habt das hoffentlich alle mit, ihr seid geistlich schwer bewaffnet mit dem zweischneidigen scharfen Schwert, die Stomos, ach siehst du, das wollte ich ja noch mitnehmen, die liegen oben auf, kostenlos, die Stomos, das heißt das, zweischneidig, Stoma ist ja der Mund, von oben genommen. Also du kannst da oben nehmen, besonders die Nummer 1. Der hat mir nämlich 500 Stück mit geschickt. Welches hast du da? Nee, da habe ich genug. Dann nimm du dir. Ich habe 500 Stück bekommen. Ich muss unter das Publikum jagen. Also nehmt euch da mit. Da geht's zur Emerging Church, falls ihr davon gehört habt. Erst also Johannes Evangelium Kapitel 2. Der Herr reinigt den Tempel. Vers 16. Und wir lesen in Vers 17, seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, also sie gedenken jetzt an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Da hoben nun die Juden an und sprachen zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen, damit du solches tun darfst. Also gerade Johannes zeigt immer den Glauben der Juden, beziehungsweise Pharisäer, und den Glauben der Jünger. Und unterscheidet zwischen Glaube und Glaube. Ist hochinteressant. Und jetzt hier der Glaube der Juden, der Schriftgelehrten, der Pharisäer, was tust du für ein Zeichen? Und jetzt sagt der Herr, Vers 19, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und dann sagen die, was? Der ist in 46 Jahren gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von den Tempel seines Leibes. Und jetzt, ich bitte merken, Johannes 2, Vers 22, 2, 2, 2. Wir haben ja noch gelernt in der Schule 3, 3, 3. Wie geht's weiter? Bei Isoskalerei. Habt ihr das nicht mehr gelernt? Nicht, also, bitte? Oder zu jung, wir haben das, die älteren Jahrgänge haben das ja noch gelernt, ja. Also, das war der Feldzug Alexander des Großen und das wird er dann in allen Einzelheiten, also verblüffend genau, sagen wir es lieber so, in Daniel 9 geschildert, die ersten 8 Verse, der Feldzug Alexander des Großen gegen Syrien, das ist das Jahr 132 vor Christus. 333 bei Issus-Kalerei. Na gut. 338 bei Kerenaja, große Schlacht und so weiter, ja. Und 753, Koch Rom aus dem Ei, nicht? Das heißt, das sitzt, wenn man das Kind beigebracht bekommen hat. Ja. Und das kann man sich jetzt merken, 2, 22. Jetzt gut zuhören, jetzt kommt der biblische Glaube, der echte Glaube. Da nun auferstanden war, er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Der biblische Glaube verbindet sich immer mit dem Wort. Der falsche Glaube mit dem Auge. Wenn ihr das Neue Testament lest, das ist praktisch ohne Ausnahme immer in Verbindung mit Akkur. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Höre Israel, wer meine Worte hört und behält und so weiter, ist ein guter Boden. Und die erste Stelle, die Whitcomb aufgriff, allerdings ab Vers 23. Als er, also Jesus zu Jerusalem war, am Osterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wie Whitcomb sagte, here we are, da steht es. Viele glaubten an ihn, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Warum glauben heute so wenig? Uns fehlen die Zeichenwunder. Wenn wir die Zeichenwunder wieder haben, wie die Urgemeinde, dann werden viele an Jesus gläubig werden. However, sagt er dann, wie auch immer, lesen wir den nächsten Vers. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und er bedurfte nicht, dass ihn jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Und da steht im Griechischen das gleiche Wort, pistoio. Sie glaubten an ihn, er aber, Luther übersetzt es sinngemäß recht gut, er vertraute sich ihnen nicht an, er glaubte nicht an sie sozusagen. Und Da müssen wir fragen, was war da los? Der biblische Glaube ist ja ein sich gegenseitiges Schenken. Der rettende Glaube ist, Jesus hat sich für uns am Kreuz dahingegeben und wenn wir das glauben, uns ihm anvertrauen, dann bekommen wir ewiges Leben. Und hier, sie glauben ihn und er vertraut sich nicht an. Und wir müssen das in Zusammenhang lesen. Früher gab es ja nicht die Kapiteleinteilung und gleich danach haben wir ja die berühmte Geschichte, die hat uns ja heute der Andreas Reh ausführlich geschildert von den Nikodemus. Und da kam jemand, der gläubig geworden war, weil er die Zeichenwunder gesehen hat. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei dein Gott mit ihm. Seht ihr, das war Zeichen, 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 immer Simeon, Simeon und so weiter. Das ist hochinteressant. Und dieses Evangelium schlüsselt den Zeichenbegriff auf. Und was sagt jetzt der Herr Jesus? Also er sagt nicht, also Nikodemus, bis jetzt ist die Schar meiner Anhänger ein Haufen ungebildeter Fischer und Handwerker und mit einem Mann deiner Kapazität werden wir unsere Bewegung super voranbringen. Er sagt mit anderen Worten jetzt, Nikodemus, du hast Zeichen und Wunder gesehen, du bist geistlich tot. Du musst von neuem geboren werden. Und von neuem geboren wird man nicht durch das Bezeugen von Zeichen und Wunder, sondern wie es dieses Kapitel ja so eindrücklich sagt, durch den Glauben an das vollbrachte Werk Gottes und an sein Wort. Wenn wir denken an Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 4, 48 könnte man hier noch erwähnen, wo es heißt, bei der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten und Jesus sprach zu ihnen, und das sagt er jetzt tadelnd, nicht empfehlend, wenn ihr nicht Zeichen Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Die nächste Stelle, die Whitcomb aufgriff, war Johannes 6. Das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird, und Johannes nennt es Zeichen. Und das ist also hochinteressant bis fast tragisch. Da lesen wir in Johannes 6, Vers 2, und es beginnt unwahrscheinlich erwecklich. Man denkt, jetzt ist der Durchbruch da. Jesus ist auf den Höhepunkt seiner Popularität. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er den Kranken tat. Jetzt gerade Johannes immer wieder das Wort und hören. Und jetzt große Erweckung, Anführungszeichen, als sie die Zeichen sahen. Und dann speist er noch die 5000 und dann ist die Begeisterung also am Überfließen, am Überkochen. Und Vers 15, sie wollen ihn zum König machen. Also, jetzt ist der Durchbruch da, könnte man meinen, denn es geht ja um diese dramatische Weichenstellung. Wird Israel seinen Messias als König, der Messias war ja der König, siehe, dein König kommt, sagt Zacharja, wird es ihn als König annehmen oder nicht oder gar verwerfen. Und jetzt denkt man, endlich haben sie es begriffen, sie wollen ihn zum König machen und jetzt zieht er sich zurück. Ähnlich wie Johannes 2, sie glaubten an ihn, er vertraute sich ihnen nicht an. Und liebe Geschwister, das ist unwahrscheinlich aktuell, weil wenn man zum Beispiel das brasilianische Fernsehen ansieht, da geht es genau um diesen Brotkönig und diesen Wunderkönig, der die Kranken heilt. Da geht es um Erfolg, da geht es um Einfluss, um Heilung und so weiter. Und die schnellstwachsende größte Gemeinde in diesem charismatischen Bereich in Brasilien ist die Igreja Universal de Reino de Deus, gegründet von einem ehemaligen Lotterielosverkäufer, Bispo Macedo, und inzwischen Multimillionär. Und eigene Partei gegründet und unwahrscheinlich einflussreich und da geht es um Heilung, um Erfolg. Und ich habe mal mit Ernesto Schluckebier, kennt jemand diesen Mann aus der Brüderbewegung, haben wir mal vor Jahren, Ernesto ist inzwischen heimgegangen, in Rio so einen Gottesdienst von der Igreja Universal de Reino de Deus besucht und es ging nur ums Geld, um Erfolg. Und die Bibel diente nur dazu, den Leuten das Geld aus der Tasche zu locken. Es war richtig so so traurig, so beschämend. Man hat sogar ein Tor aufgestellt, eine Art Himmelstor. Und wenn man da hindurchgeht, hat man jetzt für die kommende Woche besonderen finanziellen Erfolg und dergleichen. Zum Glück haben sie nicht gesagt, das ist Jesus und wer da durchgeht, ist gerettet. Und dann wurde so ein Mini-Haus reingefahren und mit einem Stuhl davor und eine aufgeschlagene Bibel. Und wer jetzt genügend Glauben hat, dass er mal so ein Haus bekommt, der soll dann da die Geldscheine, was immer damals die Währung war, hineinlegen. Und da sitzen Leute aus den Favelas und wer sehnt sich da nicht nach einem schönen Haus und du brauchst nur Glauben und so weiter und gibt da deinen Geldschein rein. Also es war zum Weinen. Und natürlich dann dieses immer Sichtbare, beim Reinkommen wurde man gesalbt an den Füßen und dann im Laufe des Gottesdienstes an der Stirn und am Ende an der Hand oder umgekehrt und so weiter. Und Paulus konnte noch sagen, die wir arm sind und viele reich machen, von denen kann man sagen, die wir reich sind und viele arm machen. 2. Korinther 6, Vers 10. Buchstäblich. Also sie wollen ihn zum König machen, er zieht sich zurück und jetzt warum? Schaut. Vers 15, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf dem Berg, er selbst allein. Und schaut, der Herr will sie jetzt von den Sichtbaren reinholen in die geistliche Bedeutung. Ich bin nicht euer Brotkönig, ich muss euer Herzenskönig sein. Ich bin nicht die Torte des Lebens, sondern das Brot des Lebens. Manche wollen Jesus so als eine Zusatzversicherung, so als Tüpfelchen noch auf dem I. Und er sagt in Vers 27, schaffet euch Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibt, das ewige Leben, welche euch des Menschensohn geben wird. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Also ähnlich wie in der Debatte mit der Frau am Jakobsbrunnen, ja, gib mir alle Zeit so ein Wasser. Sie denkt an sichtbare Wasser. Und er denkt natürlich an anderes, geistliches Wasser, das in das ewige Leben quillt. Und jetzt stellen die ja eine gute Frage. Vers 28, was sollen wir tun? Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist ja eine gute Frage. Man stellt sich vor, ich hätte da jemanden, der ist wirklich angesprochen durch Verkündigung, durch Wort Gottes, was auch immer. Er sagt, ja, was muss ich denn tun, dass ich im Willen Gottes bin? Und jetzt sagt der Herr, Vers 29, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Darin gipfelten, das sehen wir dann noch, all die Zeichenwunder bei Johannes. Dass sie an ihn glauben, aber im biblischen Sinne. Und das ist ja eigentlich das größte Wunder. Denn auch ein Lazarus musste wieder sterben, ja? Aber wenn jemand Buße tut und wirklich an Jesus glaubt, bekommt er ewiges Leben. Und da haben die Frechheit, anders kann man ja das nicht nennen, nachdem er das einmalige Wunder der Speisung der 5000 gewirkt hat, ihn zu fragen, schaut hier in Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben. Das heißt, sie haben überhaupt nichts begriffen, die waren zeichenwundersüchtig geworden. Es erinnert an die Pharisäer bei der Kreuzigung, steig herab, damit wir sehen und glauben. Das ist der Unglaube. Der biblische Weg sagt, habe ich denn nicht gesagt, würdest du glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Erst Glaube, dann schauen. Wir wollen erst schauen und dann glauben. Und der Herr also versucht sie hineinzuholen in die geistliche Bedeutung und zeigt ihnen, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken und so weiter. Und weil sie ja nur vordergründig dachten, einen Juden zu sagen, du musst mein Blut trinken, das war ja also fast der Gipfel des Horrors und dann nehmen die Ärgernis. Und schaut, wie das dann weitergeht. Johannes 6, Vers 60, es beginnt ja so triumphalistisch. Große Mengen folgen ihm nach, er soll König werden, bei der nächsten Wahl bekommt der Mann unsere Stimme. Wenn der Mann regiert, dann machen die Krankenkassen auf keinen Fall bankrott, der macht alle gesund und wir haben keine Insolvenzen, Brot ist immer da, die Fülle, der bekommt unsere Stimme. Das wird unser König, das wird unser Regierungspräsident. Dafür sind die Leute zu haben. Wenn ich an Jesus anbiete, glaube an Jesus und du wirst gesund und du wirst erfolgreich und du wirst immer glücklich. Ja, wer kommt da nicht? Und man liest ja jetzt so viel in der dritten Welt, Afrika und Südamerika, in Europa, Grab der Missionare, aber in diesen Ländern, das Evangelium wächst, die Pfingstgemeinden, ein neues Pfingstwunder. Aber es ist nicht nur, aber in erster Linie das Wohlstandsevangelium. Und das sagte mir ein Missionar in Thailand, und der war wirklich kein Antipenti, nicht jemand, der unbedingt gegen die Pfingstler ist. Und er sagte, das ist Gift. Und er zitierte mir von einem da aus diesem Stamm in diesem Thailand, oder war sogar in Birma. Und er sagte, ja, jetzt habe ich schon ein halbes Jahr darum gebetet, dass ich ein Mofa bekomme, und ich habe noch immer keins bekommen. Also der hat sich bekehrt, damit er mit einem Mofa fahren kann. Ja, weswegen kommen wir zu Jesus? Damit wir dann einen Mercedes haben, Unterschied zwischen der Ur- und der Endzeitgemeinde, Urgemeinde Perpetus Apostolorum, Endzeitgemeinde Mercedes Apostolorum. Und die nehmen jetzt Ärgernis. Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und da Jesus nun merkte, Vers 61, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er, ist euch das ein Ärgernis? Vers 63, der Geist ist der, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Wo ist der Geist? Also das Fleisch ist nichts Nütze, das heißt alles, was sie vom Sichtbaren her anspricht. Sie sahen, wie er die Kranken heilt, die Sinnesorgane und so weiter. Also die katholische Kirche ist eine typische Religion des Fleisches. Du kannst Jesus über die Hostie an deinem Mund schmecken, kannst ihn aufnehmen, buchstäblich, mit deinen Geschmacksorganen, da ist der schöne Weihrauch, Geruchsorgan wird angesprochen, das Gehör mit der schönen liturgischen Musik und dann noch das Auge mit dem Pracht und Prunk, und der Jesus sagt, ist nichts Nütze, taugt nichts. Der Geist macht lebendig. Ja, wo ist der Geist? Ist er da bei diesen Klangschalen und Atemübungen an der Christine Brudereck? Und Meister der Stille, dass wir so gewisse mystische Stille haben müssen, und dann empfangen wir oder empfinden wir gewisse Schwingungen und so weiter. Ist da der Geist? Bitte vergesst Johannes 6, Vers 63 nicht. Die Antwort steht im selben Vers. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind der Geist und sind das Leben. Ich kann Wort und Geist nicht trennen. Da schwärmen wir über gewisse Gaben, schleicht sich in das Wort ein und drängt es dann hinaus. Und manche erklären uns ja, der Buchstabe tötet und so weiter. Da geht es um das Gesetz, das Wort Gottes ist lebendig. So lesen wir es ja auch in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, das ist nicht tot. Und du kannst Jesus und sein Wort nicht trennen. Und wir haben nur den Jesus des Wortes. Und jetzt schaut, das kann man sich leicht merken, Johannes 6, Vers 66, 666, berühmt, berüchtigt in der Christenheit. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da muss man vorstellen, nicht? Kapitel 6 beginnt mit großen Mengen folgten ihm nach. Und dann viele wandten sich ab, wenn es um den wahren Jesus geht. Und dann fragt der Herr, wollt ihr auch gehen? Bin ich für euch auch nur der Zeichenwundermann, der Sensationslieferant, der Zirkusmann, dem man nachfolgt, solange es den alten Adam gut geht und solange wir immer zu essen haben und solange wir immer gesund sind? Und dann kommt die berühmte Antwort des Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichenwunder, die wir brauchen. Also er hat's gemerkt, die habe ich ja jetzt angelogen, vom Scheitel bis zur Sohle. Was sagt Petrus? Du hast Worte ewigen Lebens. Siehst du, da scheiden sich die Geister. Die Minderheit, die blieben bei ihm um seiner selbst, um seines Wortes willen, und das waren die wenigsten. Solange es das Auge gab, große Erweckung. Das ist im Prinzip genau das, was da vorgestellt wird, auch mit Reinhard Bonnke und Benny Hinn und Maurice Cerulli, oder wo wir da hatten, diesen, diesen Todd Bentley und so weiter und Millionen und Abermillionen, gewaltige Zahlen, und dann kommt der Kollaps. Wir haben, du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, und das muss unser Zeugnis sein, denn spätestens am Sterbelager, diese ganze Heilungsversprechung, diese Illusion, der Leib ist nicht erlöst, wir sterben ja mal an einer Krankheit, gewöhnlich. Und da müssten ja Gläubige durchschnittlich älter werden als Ungläubige. Und wir hatten ja 2000 Jahre Kirchengeschichte, wenigstens einer müsste genügend Glauben gehabt haben, um mindestens 150 oder 200 Jahre alt zu werden. Ja, bitte, Statistik zeigt, Gläubige werden nicht älter als Ungläubige. Manche Ungläubige werden endlos lang. Es gibt noch immer KZ-Schergen, die sind jetzt über 90 Jahre alt geworden. Also die, wo wir als Erste sagen müssen, Herr, also da kann man keine Regel aufstellen, so sehr es dadurch, dass Gläubige gewöhnlich gesunder leben, bezüglich Alkohol und Zigarette und weniger Ehescheidungen und, das wirkt sich schon aus, da ist eine gewisse statistische Signifikanz, aber es gibt hier keine Gesetzmäßigkeit. Und wenn es zum Sterben geht, da bleibt nur das Wort. Du hast Worte ewigen Lebens. Und jetzt vielleicht noch Johannes 14. Das hat Whitcomb nicht aufgegriffen. Schaut, in Vers 22, da stellt der Judas, nicht der Iskariot, eine Frage. Johannes 14, Vers 22, spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was ist das für dich? Willst uns offenbaren und nicht der Welt? Und das fragt man sich ja schon auch. Mensch, Gott ist der Allmächtige, und warum sind das nur so wenige? Warum geschieht da nicht irgendwie ein Zeichen, meinetwegen ein feuriges Kreuz, erschiene am Himmel, siehe, ich komme bald. Wisst ihr, was geschehen würde? Die Leute würden in den Kirchen laufen und die Kreuze abschlecken. Und das ist das Letzte, was Gott haben will. Wenn man dann den Glauben wächst, weiß man, warum das nicht der Weg Gottes ist. Und jetzt sagt der Herr, Jesus antwortete, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und da zeigt er, wie über das Wort Raum gewinnt. Wer mich liebt, wird mein Wort halten und da machen wir Wohnung. Und dann eben Vers 24, wer mich aber nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Und das sehen wir, wie eigentlich Jesus und sein Wort auf gleicher Ebene sind. Wer den Herrn liebt, der liebt sein Wort. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, aber die Bibel kann man nicht wörtlich nehmen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert heute natürlich in den modernen Strömungen, einschließlich unserer evangelikalen Welt zu einem gewissen Grad, aber nicht vor Gott. Und jetzt Johannes 20. Wir sind Ostermorgen, Auferstehungssonntag, und da lesen wir in Vers 8. Da ging auch der andere Jünger hinein, das war der Petrus, der zuerst zum Grabe gekommen war und sah und glaubte. Moment, jetzt muss ich, da ging auch der andere, ja, das war der Johannes. Der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grabe gekommen war und sah und glaubte. Und im selben Kapitel steht, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wieso steht jetzt hier, er sah und glaubte? Hier haben wir es ja. Und die Antwort steht im nächsten Vers, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und da kann man eigentlich ableiten, je mehr ich die Zusammenhänge der Schrift begreife, desto weniger brauche ich die Bezüge des Schauens. Schaut, es heißt in Epheser 2, Vers 6, wir sind versetzt in himmlische Örter. Jetzt kann ich sagen, ja, lieber Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich in himmlische Örter versetzt? Ja, wenn du mich so entrücken lässt wie Paulus, 2. Korinther 12, dritte Himmel und Paradies, dann will ich dir glauben. Ist das der Glaube, der Gott die Ehre gibt? Der biblische Glaube sagt, es steht geschrieben und deswegen vertraue ich dem. Oder warum glauben wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Weil wir in Jerusalem waren, im lieblichen Gartengrab womöglich, das eben doch nicht das Grab Jesu ist. Und das ist leer und jetzt sahen wir und glaubten. Der macht dich nicht zu überwinden. Wir glauben, weil es geschrieben steht. Und weil Gott vertrauenswürdig ist. Und schaut, jetzt kommen wir zur Absicht des Buches, Johannes 20. Da haben wir das Bekenntnis des Thomas, Vers 28, mein Herr und mein Gott, spricht zu ihm, Jesus, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und jetzt schaut, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben stehen, in diesem Buch. Dies aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also all das hatte einen Sinn nur, dass sie an Jesus gläubig werden und dadurch das ewige Leben bekommen. Wie Nikodemus, der glaubte an Jesus, aber das war noch nicht der rettende Glaube. Und schaut, Johannes schreibt ja am Ende von Kapitel 21, der Weltbücher könnten all das, was Jesus getan hat, nicht fassen. Jetzt greift er aus der Fülle der Wunder Jesu, greift er 7 Zeichen heraus, um aufzuzeigen, wie das Wort das Zeichen übernimmt. Wieso? Schaut, Johannes 6, der Herr sagt, ich bin das Brot des Lebens und er speiste 5000. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt und er heilt den Blindgeborenen. Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben und er weckt den Lazarus. Warum? Damit wir jetzt glauben, dass Leute, die am Verhungern sind, immer übernatürlich gespeist und solche, die blind sind, sehend und solche, die tot sind und schon womöglich im Grab lagen, wieder lebendig werden. Funktioniert ja nicht. Schätzt das pro Tag, glaube ich, 40.000 verhungern. Nein, sondern damit sie seinem Wort glauben. Versteht ihr, wir hatten in den 70er Jahren, da hatten wir einen gewissen Maharaj-Ji, er nannte sich eine Friedensbombe, Lord of from Heaven in Boeing 77. Und er sagt, ich bin eine Friedensbombe, ich bin das Licht der Welt. Das kann ja bald einer behaupten. Ich kann mich hier hinstellen und sagen, ich bin das Brot des Lebens. Ja? Und hier belegt der Herr durch dieses Zeichen sein Wort. Ich bin das Brot des Lebens, nochmal, speist die 5000. Ich bin das Licht der Welt und heilt den Blindgeborenen. Ich bin die Auferstehung des Lebens und erweckt den Lazarus. Mit welchem Ziel? Dass sie seinem Wort glauben, dass sie begreifen, dass er geistlich das Licht der Welt, geistlich das Brot des Lebens und geistlich die Auferstehung und das Leben ist. Und wenn sie das nicht glauben, dann können sie nicht nur Zeichenwunder gesehen haben und von ihm weggehen, sondern auch wie Judas Zeichenwunder getan haben und von ihm weggehen. Der Herr sagt ja am Ende von Johannes 6, habe ich nicht euer 12 erwählt und einer ist ein Teufel. Der war sogar erwählt. Das war eine neue Debatte. Sind wir erwählt oder nicht? Der war sogar erwählt und wissen, wie es ausging. Verstehen wir den Zusammenhang? Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem Wunder und einem Zeichen. Jedes Zeichen ist ein Wunder, aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen. Ein Zeichen weist immer über sich selbst hinaus. Ein Zeichen hat immer noch eine jenseitige Botschaft. Ein Zeichen ist wie ein Wegweiser, nie das Ziel. Versteht ihr? Dieses Zeichen der Speisung der Fünftausende wies auf sein Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Die Heilung des Blindgeborenen, Ziel, ich bin das Licht der Welt. Die Auferweckung des Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und damit wir das glauben, das sagt er hier, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr das glaubet. Und das macht Gott heute nicht, dass er Leute aus dem Grab wieder rausholt oder übernatürlich speist, also sagen wir mal normalerweise, sondern wir sollen jetzt seinem Wort glauben. Wenn wir das Wort haben, ist es eine Frechheit, nach Zeichen zu verlangen. Und deswegen gibt es für mich auch keine Zeichen mehr, weil das hieße, es wäre noch nicht alles offenbart. Natürlich gibt es jede Menge Wunder. Jede Gebetserhörung ist ein Wunder. Größte Wunder ist die Wiedergeburt. Freut den Himmel über einen Sünder, der Buße tut, nicht über einen Lahmen, der wieder gehen kann. Nochmals, Lazarus musste wieder sterben. Mir genügt es einmal zu sterben. Ich möchte nicht da rein in die Kartoffel und dann wieder rausgeholt werden, auferweckt und dann wieder rein in das Tal. Mir genügt es einmal, bin kein Glaubensheld. Wäre ja noch schöner, was Paulus schreibt. Wir sehen uns danach, dass die sterbliche Würde verschlungen von dem Leben. Und wie er schreibt in den Korinther, wir werden nicht alle sterben, wir werden nicht alle entschlafen werden, alle verwandelt werden. Verdient haben wir es ja nicht. Wenn ich denke an unser verwöhntes Wohlstandschristentum, aber wäre schön, wenn dieses Tal des Todes nicht auf uns zukäme. Also das Zeichen weist immer über sich hinaus. Schaut noch ein Beispiel. Jesus spricht von diesem argen Geschlecht, es wird kein Zeichen bekommen, außer das Zeichen des Jona. Wieso war das ein Zeichen? Das ist ein Wunder, wenn man lebendig aus dem Bauch des Fisches, was immer das war, herauskommt. Warum ist ein Zeichen? Es weist über sich hinaus. Versteht ihr? Auf unseren Herrn und auf seine Rückkehr aus dem Totenreich oder den Rachen des Todes. Schaut, ich noch ein Beispiel. Ich hatte vor wie viele Jahren, also es war im Jahre 69, einen Autounfall mit 13 Knochenbrüchen. Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Und ich kann seit der Zeit den Arm nicht mehr ausstrecken. Und wie ich dann scherzhaft sage, meine Karriere als Boxer war beendet. Ich konnte nur noch eine linke Gerade, keine rechte Gerade mehr schlagen. Also keine Angst, ich war nie ein Boxer, ja. Und wenn der Arm jetzt geheilt würde, das war diese Montecher-Fraktur, also Verschiebung des Ellbogenhakens, dann wäre das ein Wunder. Aber kein Zeichen. Warum? Es weist nicht über sich hinaus, versteht ihr? Das hat nicht eine jenseitige Erfüllung. Das wäre ein echtes Wunder, aber das ist kein Zeichen. Und wir glauben, dass der Ratschluss Gottes abgeschlossen ist. Wir brauchen keine Zeichen mehr. Ja, Wunder, jede Menge. Nach dem größten Wunder, Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Nochmals, jede Gebetserhörung ein Wunder. Dagegen haben wir wirklich nichts. Aber das arge und ehebrechliche Geschlecht sucht ein Zeichen. Also wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir jetzt, bündeln wir nochmals zusammen, noch viele Zeichen, das hat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet. Also das, was früher das Zeichen war, übernimmt jetzt das Wort. Und schaut, Johannes 12, da Vers 37 lesen wir, und ob er wohl diese Zeichen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Aber wie viele Leute sind durch Lesen des Johannesevangeliums zum Glauben gekommen, von dem, wie ich schon sagte, etliche behaupten, ist das schönste Buch der Weltliteratur. Ich werde nicht vergessen, wie mir eine junge Frau in Wien Jahrzehnte her sagte, und die hatte so ziemlich alles getan, was Gott verboten hatte, der Mann, der Johannes 17 geschrieben hat, kann kein Lügner sein. Und wenn Menschen, Gläubige, das beginnen zu lesen, das sind Worte ewigen Lebens. Da quillt eine Kraft, eine Freudigkeit oder eben eine geistige Realität. Und dann merken sie, du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Ich schildere das hier in meinem Büchlein, samt Verfügung der Gemeinde. Da will jemand mit dem Auge missionieren. Mit Zeichen, Wundern, Missionieren. Wisst ihr, wer das war? Der Walter ist Älteste, er kriegt Rede, Verbot und Schweige, Gebot. Fällt euch jemand ein? Ist jemand aus der Bibel? Aus der Bibel, in der Bibel haben wir so eine Geschichte. Das war der reiche Mann im Totenreich. Wir lesen ja in Lukas 16, Vers 23, als er nun wörtlich im Hades war, im Totenreich, hob er seine Augen auf, nicht? Und dann kennt ihr ja die Geschichte, es ist diese Kluft da, ihm kann nicht mehr geholfen werden, und das ist menschlich jetzt sogar verblüffend, dann will er anderen helfen. Und wenn jemand weiß, warum er missionieren soll, dann dieser Mann, er steht nicht in der Hölle, wie Luther sagt, sondern im Hades, Totenreich, das ist sozusagen der Vorhof, das ist die Untersuchungsstation. Die Hölle ist ein zukünftiger Ort. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 14, der Tod und sein Reich, da steht Hades, ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der Feuersee. Der ist erst da, wenn der Herr wiederkommt. Die Hölle gibt's doch gar nicht. Wenn Leute euch erzählen, wir sind aus der Hölle zurückgekehrt, vergisst es, das ist völlig unbiblisch. Das ist Blendwerk des Feindes. Jetzt ist ja der Bestseller, den Himmel gibt's echt, von diesen jungen Kolten. Vergesst das. Der Jesus hat blaue Augen und er sitzt am Schoß von Jesus und so weiter. Das sind schöne Geschichten. Ich glaube auch nicht, dass er sich das eingebildet hat. Es ist nur ein Blendwerk des Feindes. Ich bezweifle nicht die Faktizität, sondern die Quelle, aus der das kommt. Und als Paulus im Paradies war, sagte, ich hörte Worte, die man nicht sagen darf. Und meine Devise ist 1. Korinther 4,6, nicht darüber hinaus, was geschrieben steht. Und dann will er retten. Also dann sagte er, nachdem für ihn keine Hilfe zuteil wird, dann schickt ihn doch bitte, Vater Abraham, den Lazarus in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Und jetzt kommt die Antwort Gottes durch Abraham, sie haben Mosen, die Propheten, lass sie die hören, Akuo. Und jetzt kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten auferstehenden zu ihnen ginge, würden sie Buße tun. Und ich werde nicht vergessen, wie dieser brillante Witkom, von dem ich diese Gedanken da habe, über Johannes, und das hat er auch gebracht, sagte, diese Antwort beweist, warum der reiche Mann genau an der Stelle saß, wo er war. Er verachtete Gottes Wort. Er sagt mit anderen Worten, Vater Abraham, die Bibel ist gut, die ist wunderbar, aber die genügt nicht. Wir brauchen Zeichen, Wunder, dann kommt die große Erweckung. Gruß aus dem Totenreich. Und laut Offenbarung 6, Vers 8, da heißt es, der vierte Reiter hieß Tod. Und da steht jetzt nicht, wie Luther übersetzt, die Hölle folgt ihm nach, sondern der Hades, das Totenreich. Und das sehen wir, wie der Spiritismus, der Okkultismus, die Esoterik sich jetzt immer mehr in der westlichen Welt ausbreitet. Unsere Tageszeitung schrieb von einer Esoterisierung der Gesellschaft. Und parallel damit Zeichen, Wunder müssen her. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören Sie Mose und den Propheten nicht, werden Sie euch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das heißt jetzt nicht, Gott ist souverän. Gott hat schon gerade am Missionsfeld Heilungswunder gebraucht. Aber weh, ich mache daraus eine Lehre. Gott hat mich auch manchmal durch Zeitungsartikel angesprochen. Aber ich kann jetzt nicht herumreisen, Gott redet durch die Zeitung. Wann habt ihr das letzte Mal die Zeitung gelesen? Versteht ihr den Unterschied zwischen einer Lehre und dem, was Gott natürlich hin und wieder in besonderen Fällen geben kann? Und das kann man hier nachlesen, mache hier Schleichwerbung für mein Buch, also das Wort Schleich kann man weglassen. Zusammengestellt, warum am Ende der Tage wir so eine Strömung haben, die aussieht wie die Urgemeinde, aber dann in der Macht der Verführung läuft. Und wenn man mit Leuten dieser Art diskutiert, Anhänger der Charismatik und Pfingstgemeinde, dann zitieren die immer Markus 16 und Apostelgeschichte. Und da steht ja auch, es geschahen große Zeichen durch die Apostelhände. Und da muss man sagen, pass auf, wir leben nicht in der Zeit der Urgemeinde. Wir leben heute vor der Wiederkunft Jesu. Wir dürfen nicht nachlesen in Apostelgeschichte, haben wir den Beginn. Wir müssen nachlesen in den Abschnitten der Bibel, wo sie über das zweite Kommen spricht. Also zum Beispiel Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13 oder 2. Petrus, 2. Thessalonicher, 2. Timotheusbrief oder Offenbarung. Und jetzt gut zuhören, wenn in diesen Abschnitten, die die Wiederkunft Jesu behandeln, Zeichen, Wunder erwähnt werden, und jetzt seid Beröer Christen, Apostelgeschichte 17, 11, prüft das, ob das stimmt, was ich sage. Wenn in diesen Abschnitten, wo also die Wiederkunft Jesu behandelt wird, man nennt das die Parousie-Passagen, wenn da Zeichenwunder erwähnt werden, stehen die nie neutral, nie positiv, sondern ausnahmslos immer in Verbindung mit Verführung. Am Ende der Tage haben wir nicht nur diese schreckliche Anomie und die Gesetzlosigkeit, und was ja jetzt läuft, das sind Erdbeben. Nie hat man durch die Jahrtausende die Beziehung Mann-Frau, Ehe, die Polarität Mann-Frau in Frage gestellt. Das wird jetzt alles eingeebnet durch die neue Definition der Familie, durch die Gender-Ideologie und so weiter, durch die Schwulen-Lobby. Und man soll jetzt nicht mehr Vater und Mutter sagen, schlagen einige vor, sondern Eltern 1 und Eltern 2. Und einer der Ersten, der das in die Tat umgesetzt hat, war der Pol Pot von Kambodscha, der Schlechter von Kambodscha, der ein Drittel seines Volkes ungefähr umgebracht hat. Der hat die Begriffe Vater und Mutter als Bourgeois reaktionär westlich abgeschafft. Und das Ergebnis waren unübertrieben Millionen Leichen. Der schlimmste Völkermord der Neuzeit. Und der Westen hat zugeschaut. Hier sitzen Zeitzeuge. Und was die damals noch revolutionär machen, das macht man jetzt dank der EU so allmählich. Evolutionär. Wie der berühmte Frosch. Kennt ihr das mit dem Frosch, nicht? Das ist kein Witz. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser setzt, springt er raus. Wenn man ihn in normal temperiertes Wasser setzt und allmählich anwärmt, bleibt er drinnen, bis er gekocht ist. Ist kein Witz. Und genau das ist uns passiert. Könnten wir die Leute, die vor 2 Jahrzehnten gestorben sind, aufwecken in unsere Zeit führen, die würden aufschreien. Die merken, wir sitzen ja in kochendem Wasser. Und vielleicht abschließend, ja, diese Parallele, dass am Ende der Tage so eine Bewegung kommt, die aussieht wie die Urgemeinde, aber in der Macht der Verführung, das ist Hebräer 2,4 und 2. Thessalonicher 2,9, das kann man hier detailliert nachlesen. Und ich habe das von dem Mann Auvenil gelernt, der jetzt selber Heilungsdienste macht. Und haben wir damals erschüttert dieses Buch dazu zusammengestellt, als Antwort auf sein Buch Heilt die Kranken. Gefährliche Risiken und Nebenwirkungen von Ann Hollander und von Alexander Seibel. Ich schließe mit Folgendem ab, das hörte ich von einem brillanten Theologen, Louis Johnson oder wie der hieß, der sagte Folgendes, er sagte, ich kann mir vorstellen, wie der falsche Prophet von Offenbarung 13 eine aufgeschlagene Bibel hat. Schaut, im Buch der Offenbarung heißt es mehrmals, und sie verführen durch die Zeichen. Und wenn etwas wiederholt wird in der Bibel, dann legt sie besonderen Wert darauf. So wie, wenn mir etwas wichtig ist, dann sage ich nicht nur einmal, du vergiss das bitte nicht. Bitte nimm das mit. Ja, vergiss das nicht. Schaut, Offenbarung 13, kann man sich leicht merken, 13 und es, das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, tut große Zeichen, dass er macht auch Feuer von Himmel fallen auf die Erde von den Menschen, verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen. Und das steht dann in Offenbarung 19. Und das steht in Offenbarung 16. Sie verführen durch die Zeichen. Das Wort Zauberei steht 4-mal im Buch der Offenbarung. Na, wir haben ja eine Explosion der Zauberei. Harry Potter. Willst du spinnen etwas flotter, musst du lesen, Harry Potter. Und ich war kürzlich da im Mediamarkt, da fuhr da einer mit so einem, wie nennt man das, mit so einem Transportwagen und war hochgestapelt, das ABC der Zauberei, glaube ich, hieß das, mit einem Vorwort von John Rowling und so eine dicke Schwarte. Man ist fassungslos, wie diese Jugend also mit Magie durchseucht wird. Und dann sagt er eben, dieser Louis Johnson, kann man vorstellen, der hat eine aufgeschlagene Bibel, der falsche Prophet, und er liest vor 1. Könige 18, das Gottesurteil am Berg Karmel, Elia im Kampf mit den Baalspriestern, und dann sagt Elia, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Das war das Kennzeichen des wahren Gottes. So, und dann schreibe ich drüber, Gott ist derselbe, und dann fällt Feuer vom Himmel und ist der Gipfel des Betrugs. Die Verführung am Ende der Tage geschieht durch die Imitation, durch die Nachahmung. Die schlagen dir eine Bibelstelle auf, hier steht es doch, die Schweißtüchlein des Paulus. Und Gott ist doch derselbe. Und wie ich es ja auch in Brasilien erlebt habe, in dieser Deus Ex Machina, einer extremen Pfingstgemeinde, da ging alles nur um mit Tüchern heilen nach Apostelgeschichte 19,12. Und liebe Freunde, wenn Hebräer 13,8 zitiert wird, Jesus Christus derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit, wenn der Vers zitiert wird, da gehen bei mir die Alarmanlagen an. Und wisst ihr warum? Man will mit diesem Vers etwas mitteilen, was da nicht steht. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt kein Mensch. Malachi 3, Vers 6. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Ich hörte mal Billy Graham darüber reden. I, the Lord, change not. So. Aber Gott handelt ja ganz verschieden. Wo steht denn das wieder? Versteht ihr, die tun so, als würde eben da stehen, Gott handelt gestern, heute und alle Ewigkeit gleich. Und das steht nicht da. Gott ist derselbe, aber handelt ganz verschieden. Und wo steht das? Also Walter, wenn du das nicht weißt, das wird jetzt aufgenommen, dann müssen wir ja Gemeindezucht üben. Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise, Polymeros, Polytropos im Griechischen, geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat ganz verschieden gehandelt. Denkt nur an Ananias und Sapphira, die lügen Petrus an und dann fallen die tot um. Da habt ihr übrigens ein Beispiel von jemandem, der vom Geist erschlagen wurde. Wer wäre noch lebendig, wenn Gott heute noch so eingriffe, wie damals bei der ersten bewussten Lüge im Zeitabschnitt der neuen Zeitabschnitt der Gemeinde? Oder Gott hat die Korinther sterben lassen wegen Götzendienst und Unzucht und Hurerei. Es sind Schwache, Kranke unter euch, ein Gut als ihnen entschlafen. Das heißt gestorben, Kapitel 11, Vers 30. Aber was meinst du, wie viele Tote wir hätten, wenn Gott all die sterben ließe, die an seine Kinder Hurerei treiben? Ich will nicht vergessen, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werver, sagte, der Gründer von Operation Mobilisation, es gibt viele Missionsgesellschaften, die nehmen keine unverheirateten Missionarinnen mehr. Und zwar nicht wegen der Heiden, sondern wegen der verheirateten Missionare. Die fallen nicht tot um. Gott handelt ganz verschieden. Also soweit diese Darlegungen. Und dass das eben unser Zeugnis ist. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich glaube, das, was die Reformatoren sagten, gerade weil wir heute diese Prophetenwelle haben, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Nochmals, die Reformatoren sagten, das Wort, wo ist der Heilige Geist? Frag ich jetzt. Ist er da irgendwie Atemübungen, mystische Stille, Entspannungsübungen, Listazo, Hypnos, Koma oder irgendwelche Vibrationen und klingende Klangschalen, Handauflegungen? Das Wort Gottes hier. Das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 24, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr in den Vater und den Sohn bleiben. Der schreibt vor 2000 Jahren praktisch, was ihr von Anfang gehört habt. Ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Also, dass dies unser Zeugnis ist, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus Gottes.